Es ist Freitagnachmittag, hier ist Bolz und Mannhardt und es ist eine historische Sendung, denn das ist die absolut letzte Aufnahme aus diesem Studio. Wir bauen nämlich ein neues, viel größeres, obwohl wir natürlich auch unseren Wurzeln dabei treu bleiben. Ich hoffe, es wird Ihnen gefallen. Jetzt beginnt ein bisschen die Umbauphase und direkt nach dieser Aufnahme wird hier abgebaut. Aber trotzdem haben wir heute spannende Themen. Einerseits müssen wir natürlich über den ganzen Fall Fernandes und Ulmen sprechen. Ja, dass dieses Land ja quasi völlig beherrscht, das Thema. Wir sprechen über die Chatkontrolle, die knapp scheitert, jetzt aber von Friedrich Merz trotzdem nochmal durchgeboxt werden soll. Und dann sprechen wir noch über einen bemerkenswerten Satz von Frank-Walter Steinmeier. Ich bin ein Der Fall Fernandes, der Fall Ulmen, seit ziemlich genau einer Woche beherrscht der alle Schlagzeilen. Es ist die maximale Empörung und doch ist es natürlich wieder so, dass alles etwas unklar bleibt.
Ja, es bleibt unklar, weil immer deutlicher wird, dass der Spiegel, der das ganze Jahr ins Rollen gebracht hat, nicht nur tendenziös berichtet hat, wie man das gewohnt ist, sondern auch bewusst offenbar darauf hingearbeitet hat, dass man zwei vollkommen unabhängige Sachverhalte voneinander vermischt. Das eine ist, ein unter C-Promis war wahrscheinlich gar nicht so seltene Auseinandersetzung zwischen ehemaligen Ehepartnern, die dann ins peinliche und scheußliche übergehen, was aber letztlich doch auch Privatsache ist. Und auf der anderen Seite dem großen neuen Thema Deepfake. Und es hat sich mittlerweile ja wohl schon herausgestellt, dass gerade diese Vermischung, auf die es dem Spiegel angekommen ist und jetzt auch die ganze Empörung trägt, dass die gar nicht zutrifft. Also dass man Ulmen gar nicht vorwerfen kann, dass er diese Deepfakes selbst produziert hat. Das sind also zwei unabhängige Dinge. Und das wirft natürlich ein bezeichnendes Licht auf die ganze Sache, denn es geht ja nicht nur um Boulevard, also um ein großes Boulevardthema, ein C-Promi-Sensation, sondern es geht mittlerweile um Gesetzesinitiativen, die daran aufgehängt werden sollen. Eine berühmte NGO, Hate Aid, hat sich da offensichtlich sehr aktiv eingeschaltet, geradezu mit einem Gesetzesentwurf, den man da vorgeschlagen hat. Es stellte sich sofort heraus, dass die SPD-Justizministerin schon in der Schublade einen entsprechenden Gesetzentwurf hatte und. Kurzum, man hat jetzt mittlerweile doch den Eindruck, als neutraler Beobachter, es ist eine Art konzertierte Aktion gewesen, die diesen Aufhänger nur benutzt hat mit Ulmen und Fernandes.
Ja, was in diesem Fall so verrückt ist, ist eigentlich, es ist ja eigentlich erstmal eine reine, wenn man so will, Klatschgeschichte. Es ist ein furchtbarer Fall, soweit das jedenfalls der Spiegel tatsächlich behauptet, was vorgefallen ist. Es ist gruselig und bizarr, aber man muss ja sagen, es hat eigentlich überhaupt keine politische Dimension, wenn man so will. Oder es hat überhaupt keine gesellschaftspolitische Relevanz, würde ich sagen, weil es ist ja auch ein Fall, der von vornherein schon so bizarr ist, sozusagen diesen Fetisch, den dieser Mann da gehabt oder haben soll, der ist ja so bizarr, dass man sich wirklich sagen kann, das ist ja wahrscheinlich das die einzige sexuelle Straftat, die wahrscheinlich ein absoluter Einzelfall in Deutschland ist. Und jetzt wird immer mit Verrenkungen versucht, diesem Fall eine politische Dimension zu geben. Erst indem man sagt, Männer, also es wäre jetzt irgendwie ein Ausdruck von Männer, dass man sowas macht. Und das Zweite, also nach dem Motto, auch in allen Männern lauert ein Monster. Ja. Solche Kommentare lesen wir jetzt. Und dann eben über dieses ganze Thema Deepfake und Regulation von Social Media. Und das ist natürlich schon irgendwie, ja, eigentlich interessant zu sehen, wie versucht wird, dieses Thema so anzupolitisieren, obwohl man eigentlich ja sagen würde, es ist eigentlich unmöglich. Es ist eigentlich doch überhaupt nicht politisch, oder?
Ja, natürlich ist es in keinster Weise politisch. Vor allen Dingen, wenn es eben so sein sollte, dass diese beiden Dinge gar nichts miteinander zu tun haben. Wenn Sie so wollen, das skandalöse Verhalten von Herrn Ulmen, das peinliche oder wie Sie zu Recht sagen, bizarre Verhalten, eine Obsession oder was auch immer. Aber jedenfalls, wenn Sie so wollen, eine Privatsache und mit privatrechtlichen Mitteln auch zu bearbeiten. Und auf der anderen Seite die Dimension, um die es offenbar wirklich geht, also diese Frage der Regulierung sozialer Medien und der neuen Technologien, die diese Medien nutzen. Und in der Tat ist es so, dass man versucht, die Politisierung über ein hochemotionales Thema zu erreichen. Und das hatte man zuvor ja gerade auch mit dem Thema Kinderschutz versucht, ja. Also da ging es darum, auch alle möglichen Zensurmaßnahmen zu begründen damit, dass man gefährdete Kinderseelen schützen wollte. Wer würde da Nein sagen? Ja, ja. Wenn man sagt, wir wollen die Kinder schützen, wir wollen sie retten vor schrecklichen Einflüssen dieser neuen Medien. Wer ist da herzlos genug, um zu sagen, das wollen wir nicht? Und genauso ist es natürlich auch hier, eine Frau, die offenbar zutiefst gedemütigt worden ist, so dass man einen neuen Begriff erfunden hat, wie virtuelle Vergewaltigung. Das benutzt man als Anlass, um eben genau in dieselbe Richtung wieder Politik zu machen, nämlich Zensurmaßnahmen gegenüber den neuen Medien und den neuen Portalen, neuen Technologien. Ja, das ist natürlich zu höchst unredlich. Es ist eine Form von Doppelmoral, wie ich sie eigentlich so in der bundesdeutschen Politik noch nie erlebt habe. Denn man darf ja, um bei dem Fall Fernandes Ulmen zu bleiben, man darf ja nicht vergessen, wenn hier sogenannte virtuelle Vergewaltigung zu dem Superthema aufgeblasen wird, was ist dann eigentlich mit den realen Vergewaltigungen? Und man hat dann doch jetzt gerade vor dem Hintergrund der Ereignisse der letzten Monate sehr deutlich das Gefühl, man bläst das Thema virtuelle Vergewaltigung deshalb so sehr auf, um von dem realen Problem Vergewaltigung abzulenken. Davon will man nämlich offenbar nichts wissen. Der berühmte Neuköllner Fall, Neuköllner Jugendamt, das bewusst verschleiert hat, einen realen Vorfall von Vergewaltigung, einfach deshalb, weil man Angst hatte, Islamophobie zu erzeugen oder Vorurteile gegen muslimische Jugendliche und Männer zu erzeugen, hat man das verschwiegen, was ein klarer Tatbestand von Strafvereitelung ist. Also da wird eine, das wird unter den Teppich gekehrt, das wird vertuscht und auf der anderen Seite wird ein Fall aufgeblasen, den es eigentlich gar nicht gibt, virtuelle Vergewaltigung. Denn da würde man doch sagen, das ist ein sehr schwerer Fall von Belästigung oder was auch immer in dieser Art, also Dinge, die wir auch juristisch sicher geregelt haben. Aber das hat doch, ist doch keine Vergewaltigung. Ja, aber genau das bietet man uns jetzt an, so wie vorher die Vergewaltigung von armen Kinderseelen. Und das ist, denke ich, erstens eine schreckliche Form von Politisierung und zum Zweiten eben ein reiner Fall von Doppelmoral.
Ja. Naja, und ich würde sagen, was an diesem Fall auch so ein bisschen, aber das sind öfter auch mal diese, im weiteren Sinne, diese MeToo-Themen, finde ich, ist, dass es eigentlich so ist, dass die ganze Motivation, dass sich dieses Land mit diesem Fall beschäftigt, ist eigentlich wirklich niedere Boulevard, Celebrity, sozusagen das sich ergötzen an so einer verrückten Sexgeschichte so. Und man versucht das zu tarnen und dem so einen Anstrich zu geben, indem man es zum Feminismus erklärt und dem man sagt, ja, wir sind ja jetzt hier ganz gesellschaftskritisch und so. Aber in Wahrheit ist es vom Spiegel ein, wo ich jetzt als Journalist auch nur sagen kann, Gratulation, eine tolle Celebrity-Boulevard-Geschichte, das hätte jetzt die Neue Post nicht besser gekonnt. Und natürlich, und alle sprechen drüber, weil es so bizarr ist, weil es so irre ist, weil es weil das so halt Menschen funktionieren. Und das Unerträgliche daran ist nur sozusagen, mit welchem Hochernst und mit welcher Hypermoral so getan wird, als ginge es hier um Feminismus oder Moral oder Gesellschaftskritik, obwohl es einfach nur eine Sexgeschichte ist, im Endeffekt.
Absolut richtig. Sie haben ja auch die Formel schon gebracht, mit der man das Ganze dann auf die Ebene der absoluten Allgemeinheit heben will, nämlich Männer sind Täter oder toxische Männlichkeit, wie wir uns mittlerweile angewöhnt haben zu sagen. Also alle Männer sind im Grunde Vergewaltiger. Es gab mal ein berühmtes Lied, alle Männer sind Schweine. Also es läuft ja alles auf dasselbe hinaus. Und mittlerweile gibt es ja auch, ich glaube, im Stern, der ja ähnlich boulevardesk operiert wie der Spiegel, dann auch schon eine Art Selbstgeißelung von männlichen Autoren, die sagen, ja, wir Männer müssen alle in uns gehen. Ja, in uns steckt offenbar ein Schwein, in uns steckt ein Vergewaltiger, toxische Kräfte und die müssen wir irgendwie bekämpfen und abbauen. Das ist natürlich alles lächerlich. Und auch das ist wieder eben dieser Fall von reiner Doppelmoral, weil man nämlich mit genau dieser These, alle Männer sind Täter oder alle Männer sind Vergewaltiger, die wirklich entscheidende Frage versucht wieder zu verdecken, nämlich welche Männer sind das denn, wenn es um reale Vergewaltigung geht? Genau das soll ja eben nicht thematisiert werden und es ist in sich unglaublich lächerlich natürlich und man müsste sich eigentlich als Sozialpsychologe fragen, wie ist das möglich, dass sich eine Öffentlichkeit von derartigem Schwachsinn faszinieren lässt. Also nicht nur von der Sex-Story faszinieren lässt, das kann man verstehen, sondern wie man sich auch bannen lässt, faszinieren und fixieren lässt von solchen lächerlichen Konstruktionen. Nicht? Also, dass die Männer nicht einfach nur lachen, wenn derartige Thesen aufgestellt werden und sagen, seid ihr noch ganz bei Trost. Ja, das ist für mich das eigentliche Phänomen. Aber es gibt eben mittlerweile unendlich viele, bei uns in der Pfalz hat man diese Männer Dünnmänner genannt, es gibt offenbar unendlich viele dieser Dünnmänner, die in den Redaktionen sitzen und das ganz selbstverständlich entwickeln, derartige, ja, absurde Stories.
Ja, es ist wirklich, also wie gesagt, solche Überschriften sind ja wirklich in deutschen Medien erschienen, ja, also alle Männer, in allen Männern lauert ein Monster und gut, in jedem Menschen lauert wahrscheinlich ein Monster, also jetzt nicht so, aber oder auch Lars Klingbeil hat sich ja auch hingestellt und so eine Ansprache gehalten, ja, so wir Männer müssen jetzt wirklich gucken, dass wir hier jetzt was tun und so, wo man sich immer so denkt, also was ist das auch für eine völlig hohle Debatte, was hat jetzt wirklich auch diese Straftat, was hat das mit Männern zu tun, also das ist ja wirklich sogar eine Straftat, da würde ich sagen, die hätte, ja, jetzt muss man mal aufpassen, dass man nicht gecancelt wird, aber das ist ja wirklich eine Straftat, die hätte ja eine Frau auch begehen können.
Mm, ja,
selbstverständlich. Also im Unterschied zur Vergewaltigung, sage ich mal, die jetzt, würde ich sagen, ein absolut männliches Phänomen. Ja, das ist ja etwas, wo...
Absolut richtig. Ja, wie gesagt, die... ich meine, was das Ganze wirklich absurd macht, ist, wenn wir unsere Kultur betrachten, hier im Westen und vor allen Dingen auch in Deutschland, dann ist das ja eine Kultur, die nicht an toxischer Männlichkeit leidet, sondern an zu wenig Männlichkeit. Wir haben viel zu wenige Männer. Ich meine das nicht im quantitativen Sinne, sondern im qualitativen Sinne. Es fehlt uns an Männlichkeit, es fehlt uns an Charakterstärke, an Gradheit, an Entschlossenheit und vor allen Dingen auch an Selbstbewusstsein. Also was, glaube ich, eine klassische männliche Tugend immer war, an Wille zur Selbstbehauptung. Hätten wir das alle noch als Männer, würden wir uns derartige Stories gar nicht bieten lassen. Also wir würden das auslachen, was da passiert. Aber ja, weil diese Entwicklung in Richtung Dünnmänner offensichtlich schon ganz weit fortgeschritten ist, kann man dann solche Stories verkaufen und ich weiß nicht, den Männern noch schlechteres Gewissen machen. Ich weiß nicht, was der Effekt sein könnte. Im Grunde ist ja die einzige Position, die den Männern angeboten wird, als positive Position, die der Selbstgeißelung und der kritischen Selbstreflexion. Ja. Aber wie gesagt, wenn man nüchtern auf unsere Kultur blickt, kann man nur die entgegengesetzte Diagnose stellen. Es fehlt uns an Männlichkeit.
Ja, und man muss ja auch sagen, das, was der Ullmann da gemacht haben soll, ist ja auch jetzt nicht so, dass das jetzt unserem Männlichkeitsideal entsprechen würde oder so, dass man jetzt sagen würde, nee, so reaktionäre Leute würden jetzt sagen, so macht man das mit Frauen oder so, sondern das ist ja ein völlig bizarrer, indiskutabler Fall, der dann so, ja, der dann so, also man steht ja wirklich so davor und denkt sich, meinen die das wirklich ernst oder, ja.
Ich meine, dass solche Figuren überhaupt existieren, ist ja ein Effekt dieser Kultur. Ja, es ist ein Effekt eines vollkommen fehlgeleiteten Feminismus und diese krüppelartigen Gestalten, die da im Bereich Männer mittlerweile herumlaufen, in Massen, die sind ja ein Effekt dessen, was man uns als neue Normalität zugemutet hat. Ja, also ich will diese Männer nicht in Schutz nehmen, aber es sind so viele dieser Art, sowohl in Richtung, wenn Sie so wollen, Perversion, als auch in Richtung Anbiederung an den wirklich extremen und absurd gewordenen Feminismus, dass man sagen muss, das ist nicht einfach nur Charakterschwäche, sondern das ist offensichtlich auch eine Unfähigkeit, einem kulturellen Druck zu widerstehen, der seit Jahrzehnten jetzt schon aufgebaut worden ist. Und das begann ja eigentlich auch mit der Vorstellung vom neuen Mann. Ja, also der neue Mann oder der Softie, der Mann, der eigentlich gar kein Mann mehr sein will und seine zarten Seiten oder seine empfindsamen Seiten entdeckt hat, was sich ja verlängert hat bis hin in die Politik, wo der Bundeskanzler Rücksicht nimmt auf die Sensibilität und die Zartheit seines Koalitionspartners Lars Klingbeil, der seinerseits dann wiederum appelliert hat an die Männer, sensibler zu sein und mehr sensible, empfindsame Männer auch in wichtige politische Positionen zu bringen. Das ist eine, eigentlich nur mit fröhlichem Lachen zu begrüßende Entwicklung, ja. Aber es ist eben nicht neu. Das ist ein Prozess, der sich jetzt über viele, viele Jahre schon hinweg entwickelt. Und der Mut zu einer selbstbewussten Männlichkeit, den können nur noch Vereinzelte aufbringen. Aber es gibt da keinen kulturellen Rückhalt mehr für diese Position.
Ja. Ja, und man muss ja auch sagen, jetzt mit diesem Fall, es reiht sich natürlich ein in diese ganzen MeToo-Fälle, die natürlich unterschiedlich schwer waren und manchmal ist was dran, manchmal ist auch gar nichts dran, aber wenn wir uns einfach überlegen, es ist immer das gleiche Muster, es geht extrem offensiv mit so unklaren Vorwürfen raus, jemand wird total fertig gemacht und dann merkt man plötzlich so, entweder stimmt gar nicht oder es stimmt halb oder irgendwas stimmt jedenfalls nicht. Und das hatten wir jetzt schon x-mal, egal ob das jetzt bei Rammstein war oder bei Fall Luke Mockridge oder beim Fall Reichelt. Und so waren ja immer wieder das gleiche Muster. Und was man da ja sieht, ist, dass auch sozusagen in dieser seriösen Presse ist eigentlich, was ja so eigentlich so eine, würde ich sagen, so eine reine bürgerliche Anstandsgeschichte wäre, ist, dass wenn man jetzt über sozusagen so intime sexuelle Themen schreibt, dass man da nun ultra defensiv eigentlich ist, also oder ultra vorsichtig, übervorsichtig und sozusagen also nun nicht die Grenzen der Verdachtsberichterstattung ausschöpft, ja, also wenn man wirklich so weit und auch natürlich auch damit spielt, einen Menschen zu vernichten, wie man es sonst gar nicht kann, weil natürlich, wenn ich jetzt jemandem Korruption vorwürfe, dann wird er trotzdem noch bei sich in die Kneipe gehen können. Aber wenn einmal nur sozusagen dieser Missbrauch, Sexvorwurf, das wird ja immer an einem Menschen kleben, selbst wenn es entkräftigt wird, dann wird immer man noch denken, ah ja, irgendwas wird schon ganz dran gewesen sein, ja, so ganz so, ne, so, das wird ja immer bleiben. Und das finde ich eben sozusagen medial das Spannende, weil mein Gefühl ist, diese Zurückhaltung, die wird nicht nur weggelassen, sondern die wird geradezu verachtet, weil man eigentlich es zum politischen Gebot macht oder es politisch erklärt, sozusagen überaggressiv auf so ein Thema draufzugehen. Was ja, und das meinte ich vorhin, eigentlich ja aber wiederum nur diese Obsession ist auf so ein Sexthema und dieser Lästerwille und dieses sich daran zu reiben an diesen Details und so weiter. Und diesem Trieb, finde ich, geben da viele Journalisten einfach so ungehemmt nach, so voll reinzugehen und jetzt ganz genau aufzuschreiben, wie und das da im Schlafzimmer war und so weiter, ohne jede Zurückhaltung eigentlich. Und das wird dann so politisch gerechtfertigt.
Ja, und das ist für deutsche Verhältnisse meines Erachtens neu. In Amerika war das immer schon der Fall. Da hat man Sexgeschichten und Politik immer schon gerne vermischt, um politisches Kapital zu schlagen aus irgendetwas, was man, sei es nur als Anschuldigung, sei es als reale Sachverhalt, da im Bereich des Sexuellen ins Spiel bringen kann. Bei uns war eigentlich die Politik immer dadurch auch gekennzeichnet, dass sie derartige Privatdinge niemals einbezogen hat in den Wahlkampf oder in irgendwelche politischen Auseinandersetzungen. Also ob da auch ein Bundeskanzler irgendwelche Sexgeschichten so nebenher noch hatte oder was auch immer. Das hat nie eine Rolle gespielt in Deutschland bis vor einigen Jahren. Und das ist eine unheilvolle Entwicklung, denn das ist im Grunde auch eine Frage von Kultiviertheit, ob man so etwas respektiert wie Privatsphäre. Ich meine jetzt nicht, dass man auch noch respektieren sollte, solche perversen Entwicklungen, wie wir das in diesem Ulmen-Fernandes-Fall offenbar haben, aber dass man überhaupt noch trennt zwischen politischer Öffentlichkeit und Privatsphäre. Das ist, glaube ich, fundamental wichtig für eine funktionierende Kultur. Und genau diese Grenze will man ja einreißen oder tut man. Man reißt sie ein. Und das hat natürlich vor allen Dingen dann den Effekt, wenn man Privates in die Öffentlichkeit zerrt und politisiert, dass dann tatsächlich die Wahrheit nichts mehr reinwaschen kann. Ja, Sie haben das ja zu Recht, wie die Lateiner schon gesagt haben, semper adherens, also immer bleibt was hängen, immer bleibt was kleben. Und das macht ja auch vor den berühmtesten Gestalten nicht halt. Kevin Spacey war ja auch ein spektakulärer, berühmter Fall. Da hat es auch keine Rolle gespielt, wie es denn in Wirklichkeit war, was sich dann später irgendwann mal rausgestellt hat. Also das ist das Schlimme, dass im Grunde die Anklage oder die Verdachtsberichterstattung schon das Urteil ist. Ja. Wie Sie richtig gesagt haben, bis hin zur Existenzvernichtung das Urteil bringt. Und ja, dass das Ganze dann noch unter Feminismus läuft, ist in vielfacher Weise absurd, weil ja niemals in unserer Geschichte die Frauen eine derart prägende Position hatten in unserer Gesellschaft wie heute. Also noch niemals war unsere Gesellschaft feministischer als heute. Niemals war sie weniger männlich als heute. Und man tut gerade so, Prinzessin auf der Erbse-Syndrom könnte man sagen, man tut gerade so, als sei da seien da besonders skandalöse Verhältnisse bei uns, würden da vorherrschen. Das Gegenteil ist der Fall. Ne? Noch nie ging es den Frauen so gut wie heute. Noch nie wurden sie so privilegiert. Noch nie hat man auch derartige Aufmerksamkeit gerichtet auf mögliche Probleme, die Frauen in unserer Gesellschaft haben könnten. Aber wie gesagt, all das ist im Grunde inszeniert. Inszeniert, um das wahre Problem zu verdecken und unter den Teppich zu kehren, nämlich, dass es tatsächlich bei uns mittlerweile eine Subkultur gibt, die Frauen in unvorstellbarer Weise unterdrückt, in für uns als Westler unvorstellbarer Weise unterdrückt. Und das ist die Subkultur der muslimischen Welt. Ja, also genau das wäre das eigentliche Thema, was man diskutieren würde. Und das Lustige ist ja, dass sogar unser Bundeskanzler Friedrich Merz jetzt beim Thema Gewalt das nochmal riskiert hat anzusprechen. Wahrscheinlich wird er dafür wieder abgewatscht und muss zurückrudern. Aber das ist eben genau unsere Hauptproblematik, die aber nicht thematisiert werden darf, die tabuisiert wird. Und deshalb erzeugt man Pseudoprobleme wie virtuelle Vergewaltigung, um genau das zu verdecken.
Ja. Ja, und was ich auch irgendwie spannend finde, ist, dass hier vielleicht der Fall Ulm, wir wissen es ja noch nicht, deswegen nehmen wir mal einen älteren Fall, zum Beispiel so diesen Fall Rammstein, also diesen Fall Lindemann. Das ist ja so, gut, also diese ganzen Vorwürfe von wegen, hätte da Frauen sozusagen unter Drogen gesetzt und so weiter, das hat sich ja erledigt, also das ist widerlegt worden. Also das heißt, der Vorwurf gegen den ist ja, der hätte da diese Row Zero gehabt, hatte so junge Fans, junge weibliche Fans und hat halt massenhaft mit denen geschlafen, hat die sich so zuführen lassen und so weiter. So. Und das ist jetzt so, wo man sagen würde, gut, das ist vielleicht ein bisschen krank oder so, wir wissen es nicht so genau, aber so hätten wir uns jetzt so einen Rockstar vorgestellt. Ja, also das ist ja so, wo man eigentlich denken würde, ja gut, wahrscheinlich, was weiß ich, die Rolling Stones und so, die haben jetzt wahrscheinlich nicht viel anders gemacht. Genau, so. Aber wo man jetzt eigentlich denken würde, wir leben im Jahr 2026 und da haben wir so einen gewissen lockeren Blick darauf und sagen so, naja, das passiert halt so in der Welt oder irgendwie, kommt da jetzt sozusagen wieder so eine sexuelle Hypermoral, die ja eigentlich wieder völlig, würde ich sagen, fast schon so reaktionär ist, auf und die wird dann eben gerechtfertigt nur über diesen Feminismus. Obwohl auch dieser Fall ja, würde ich jetzt sagen, auch überhaupt keine feministisch, also das ist ja, was ist daran jetzt feministisch oder das ist ja überhaupt nicht, das ist einfach irgendwie so, weiß was ich, ja, also so verrücktes Rockstar-Leben oder so, ja.
Absolut richtig und Ihre Vermutung ist natürlich auch hundertprozentig wahr, dass es schon immer so war, seit es Rock gibt, seit es Rock'n'Roll gibt und es hieß ja zu Recht Sex and Drugs and Rock'n'Roll Und diese Welt existiert seit Jahrzehnten und sie existiert natürlich auch heute noch. Und das ist dann eben nur die Frage, ob man einen Fall herauslösen kann, um ihn so zu hysterisieren, zu politisieren, um damit irgendeine Agenda voranzubringen. Das ist das, was mich an der ganzen Sache interessiert. Dahinter steckt eine politische Agenda, die man ins Spiel bringen will, eben mit dem maximalen Aufmerksamkeitseffekt eines Sexskandals oder was auch immer. Und das ist eben auch eine Dimension der Fernandez-Ulmen-Geschichte, die meines Erachtens sehr viel wichtiger wäre als diese Neuprägungen wie virtuelle Vergewaltigung und ähnliches mehr, nämlich der Kampf um Aufmerksamkeit. Ja, also Frau Fernandez hat ja jetzt auch mittlerweile behauptet, sie hätte Morddrohungen bekommen, was also durch nichts belegt ist und was auch von Staatsanwaltschaft und Polizei bestritten worden ist. Und sie hat jetzt sogar einen Auftritt hingelegt in der Öffentlichkeit mit schusssicherer Weste, also um dem nochmal Nachdruck zu verleihen, wie gefährdet ihre Existenz ist. Was ist das? Was ist es anderes als ein verzweifelter Kampf um Aufmerksamkeit, was offenbar bei C-Promis ein echtes Problem ist. Und das ist eine Dimension, glaube ich, die man auch nicht unterschätzen sollte, dass natürlich jede Anschuldigung, die vor allen Dingen auch davon lebt, dass man nie so hundertprozentige Klarheit verschaffen kann, weil ja meistens Aussage gegen Aussage steht bei intimen Problemen und bei intimen Auseinandersetzungen, dass man aber allein schon mit der Anklage ein Maximum an Aufmerksamkeit generieren kann. Und das ist natürlich auch eine Form von Unanständigkeit und Peinlichkeit, die der anderen, wenn sie wollen, der Ulmen Unanständigkeit durchaus die Waage hält. Also für mich sind beide Figuren, um nochmal auf unseren Fall zu kommen, für mich sind beide Figuren eigentlich hochproblematisch und peinlich. Sie gehören ins Boulevard und nirgendwo sonst hin.
Ja, naja, und diese, das haben Sie auch schon gesagt, aber das ist ja eigentlich wirklich wieder diese Methode Korrektiv, die wir da gesehen haben. Diese ganze Spiegelgeschichte, wie Sie es gerade gesagt haben, es ist ja so, man weiß es nie so hundertprozentig, aber es ist immer so geschrieben, dass es eigentlich es alles oder nichts oder so sein könnte, dass man gar nichts weiß, aber sich immer alles denken soll. Also so, so ist das ja wirklich aufgebaut, sozusagen dramaturgisch, dass man im Endeffekt sich da alles Mögliche zu denken soll.
Ja. Ja, und da muss man dem Spiegel gratulieren. Sie haben das ja auch für getan. Ja. Die können das wirklich perfekt, also dieses suggestive Schreiben. Wahrscheinlich haben sie sich auch juristisch noch beraten lassen, um nicht selber in gefährliches Fahrwasser zu geraten, also angeschuldigt zu werden einer Falschdarstellung. Ja, das ist raffiniert eingefädelt und ich komme nochmal drauf zurück. Für mich ist es eine konzertierte Aktion. Das ist von mehreren Seiten her intelligent und schlau eingefädelt, wie man sich gegenseitig gewissermaßen tragen und schützen kann. Also wohl Frau Fernandez, der Spiegel als Boulevardorgan, die Regierung mit ihrer politischen Agenda. Und die NGOs, die offensichtlich selber das Heft des politischen Handels immer mehr in die Hand nehmen. Also das ist scheinbar sehr gut aufeinander abgestimmt. Und es ist deshalb verdammt schwer, hier Aufklärungsarbeit zu treiben, so wie wir das jetzt gerade versuchen. Aber umso wichtiger, weil die Instanz, die hier eigentlich aufklärend wirken müsste, selber mitwirkt, nämlich die Journalisten.
Ja.
Und das ist etwas, was es früher so nicht gegeben hat. Und deshalb ist es mir auch besonders wichtig und interessant, dass das der Spiegel wiederum ist. Nicht zum ersten Mal, aber wiederum sehr prominent und sehr effektiv. Denn der Spiegel hat sich ja, wenn ich mich recht erinnere an die Formulierung, als Sturmgeschütz der Demokratie ursprünglich verkauft. Und er war radikal regierungskritisch, so regierungskritisch, dass der Boss des Spiegels, Augstein, ja sogar mal ins Gefängnis musste für seinen Artikel da in Richtung Franz Josef Strauß und das Verteidigungsministerium. Also, wie haben sich die Zeiten geändert? Ja, also der Spiegel, der nicht nur Boulevard macht, sondern politische Agenda der Regierung mitträgt und unterstützt, Das ist das eigentliche Problem. Wo ist die kritische Instanz? Nun, wir wissen es. Die kritische Instanz ist da, wogegen das Ganze ja inszeniert ist. Ja, nämlich die sozialen Medien, die neuen Medien, die alternativen Portale. Das sind die letzten kritischen Instanzen und aufklärerischen Instanzen und deshalb werden sie bekämpft. Ja, insofern passt es perfekt zusammen.
Kommen wir zu unserem zweiten Thema. Das reiht sich eigentlich da heran, nämlich die Chatkontrolle, die anlasslose Chatkontrolle, die jetzt wieder knapp im Europaparlament gescheitert ist. Aber Friedrich Merz ist darüber überhaupt nicht glücklich, sondern tief enttäuscht, wie er selber sagt, und möchte jetzt die Chatkontrolle auf nationaler Ebene voranbringen.
Also bevor wir wieder ins Kritische kommen, möchte ich jetzt doch mal meiner großen Freude Ausdruck geben, dass das EU-Parlament da mal entschieden hat, wie ich es nie für möglich gehalten hätte, nämlich zum dritten Mal Nein dazu zu sagen. Denn es sah ja nun wirklich so aus, als würde hier klassische EU-Politik betrieben. Wir lassen so lange abstimmen, bis das Ergebnis in unserem Sinne ist, also im Sinne der Kommissionspräsidentin. Und ja, das ist nicht passiert. Also da gibt es dann offenbar doch noch genügend kritische Geister oder auch vernünftige Menschen in der im EU-Parlament. Die ganze Sache ist also im Sinne der autoritären EU ist wiederum abgeschmettert worden. Das ist zunächst mal ein sehr tolles Signal, ein sehr wichtiges Signal, was auch wiederum zeigt, dass Meinungsfreiheit offensichtlich das Schlüsselthema unserer Zeit ist. Wer hätte sich das träumen lassen, noch vor wenigen Jahrzehnten, dass Meinungsfreiheit mal das Thema schlechthin ist, um das sich fast alles andere gruppiert und fast alles andere dreht. Aber so ist es eben. Und dass nun wiederum Merz sagt, okay, wenn die EU nicht autoritär genug sein kann, dann machen wir es selber, ja, dann machen wir es national. Passt leider Gottes ja sehr, sehr gut ins Bild, das diese Regierung von Anfang an abgegeben hat, nämlich, dass sie extrem autoritär ist. Merz war ja derjenige, der auch gesagt hat, ich will die Namen wissen, ja, ich will die Namen der Abweichler wissen. Also Klarnamen nicht nur im Parlament, Klarnamen nicht nur bei jeder politischen Äußerung, sondern überhaupt, ich will die Namen der Leute wissen, die nicht auf meiner Seite sind, heißt das ja im Grunde. Das ist der massivste und frontalste Angriff auf die Meinungsfreiheit, die man sich denken kann. Und der läuft jetzt schon seit der Bundestagswahl, ja, also seit die neue Regierung im Amt ist. Und das ist leider Gottes offenbar ein Thema, auf das sich sehr, sehr viele Parteien einigen können. Ja, also das ist das, was mich am meisten erschreckt. Im Moment sehe ich eigentlich nur die FDP als abgehängte fast Nullpartei, die sich hin und wieder mal in diesem Sinne äußert. Und wenn man genau hinschaut, ist es eigentlich nur Herr Kubicki, der da die Fahne der Meinungsfreiheit noch tapfer trägt. Aber es gibt da eine verdammt große Koalition von Politikern, die sehr stark sympathisiert mit extremen Formen von Zensur und mit extremen Formen von nicht nur Chatkontrolle, sondern von Kommunikationskontrolle insgesamt. Immer mit dem Vorwand, wir wollen schützen, ja? Also wir wollen die Kinder schützen, die können sich nicht selbst schützen, wir wollen die Frauen schützen, unser Thema gerade. Und letztlich, und das sagt man mittlerweile auch unglaublicherweise, wir wollen die Bürger vor sich selbst schützen.
Ja, und es ist ja eigentlich auch immer so klassische autoritäre Muster, wie das so begründet wird, weil man nimmt sich dann immer natürlich raus, bei der Chatkontrolle geht es ja dann immer um Kinderpornografie, ne? Also so Kinderpornografie, wie im Fall Ulmen, da geht es jetzt dann bei Deepfake, geht es eben um diesen schweren Deepfake, was weiß ich und so weiter. Und das dahinterstehende Argument ist ja eigentlich gar nicht, wir müssen das machen, um die Kinderpornografie-Versendung zu stoppen oder so, sondern das Argument dahinter ist ja eigentlich nur so, jeder, der Kritik übt, hat vielleicht doch was zu verbergen.
Ja, richtig, ganz auch. Ich muss ganz ehrlich sagen, beim Thema Klarnamenpflicht, um das es sich ja eigentlich immer wieder dreht, war ich früher ganz anderer Meinung. Ich hatte auch völlig naiv immer gedacht, ja, wenn du was zu sagen hast, warum sagst du nicht, wer du bist oder wie du heißt? Also das sehe ich gar kein Problem. Und ich persönlich bin ja von Anfang an und bis zum heutigen Tag immer mit meinem Klarnamen aufgetreten, habe nie ein Pseudonym oder anonym benutzt. Aber ich habe natürlich nach einiger Zeit dann umgedacht und umgelernt und verstanden, dass es für viele Menschen, für sehr viele Menschen geradezu existenzbedrohend ist, wenn sie eine abweichende Meinung zu vielen politischen Themen unserer Zeit öffentlich bekunden. Mir ist das klar geworden, wenn ich das anekdotisch sagen darf, an meiner eigenen Zeit an der Universität, wo ich kurz vor meiner Pensionierung dann zu dem Präsidenten der Universität gebeten wurde und der mich fragte nach meinem damals noch Twitter-Account. Hm. Und das war ein sehr nettes Gespräch und man merkte sofort, dieser Mann, der glaube ich Mathematiker war, also vernünftiger Mensch, der hat das nicht auf eigene Initiative gemacht, sondern da haben andere Kollegen ihn angespitzt. Und er wollte mir im Grunde nur zum Ausdruck bringen, dass die Missbilligung vieler Kollegen an dem, was ich so bei Twitter äußere. Ich habe ihn dann getröstet und gesagt, mach dich keine Sorgen, ich werde eh gleich pensioniert und dann haben sie mich los. Aber da ist mir zum ersten Mal was klar geworden. Nämlich, wäre ich jetzt nicht 65, wie es damals war, sondern 35 und wollte Karriere machen an der Universität, wäre das mein Ende. Das wäre das Ende meiner Karriere. Verstehen Sie?
Ja.
Und das gilt für unendlich viele Leute, auch in der freien Wirtschaft mittlerweile, wo nach dem Greenwashing es zum Wokewashing gekommen ist in allen möglichen Unternehmen. Wenn sie sich dann öffentlich lustig machen, und das ist eigentlich das Vernünftigste, was man machen kann, sich lustig zu machen über diese ganzen Absurditäten, dann müssen sie mit scharfen Sanktionen rechnen. Und da habe ich begriffen, wie wichtig es ist, dass Menschen, die in einer gefährdeten Situation leben, und das heißt mittlerweile nur einen normalen Job haben und noch nicht wirklich etabliert sind, dass die diesen Schutz von Pseudonymen oder anonymen Accounts wirklich dringend brauchen. Sonst wäre die Alternative zu schweigen. Ja, dann würde man dieses Problem der Silent Majority auch vor dem Hintergrund der allerneuesten und wunderbar massendemokratischsten Medien, nämlich der neuen sozialen Medien, auch wieder vergrößern. Ja, also dann gäbe es wieder nur die Silent Majority. Die, warum schweigt sie? Aus Angst. Ja, aus Angst vor Sanktionen. Und deshalb ist das ein absolutes Schlüsselthema, Klarnamenspflicht. Wenn die kommt, hat man das Maximum an Kontrolle eigentlich erreicht.
Und ich glaube, worum es ja auch immer geht, es geht ja immer darum, technische Grundlagen zu schaffen. Also zum Beispiel beim Thema Klarnamenpflicht, kommt ja dann erst die Frage der Altersverifikation, wo man natürlich jetzt immer sagen könnte, kommt ja wieder das gute Argument, ja natürlich, und die ganzen Kinder, die gehen an TikTok, die werden alle besteuert und so weiter. Und da müsste man doch jetzt mal was tun. Und die Sache ist ja nur, okay, wenn man jetzt diese Altersverifikation einführen würde, wirklich ernsthaft, dann muss halt jeder, der Social Media benutzt, erstmal damit seinen Personalausweis und so weiter sich verifizieren lassen.
Genau,
so.
Genau.
Das ist natürlich völlig unproblematisch, so, aber es ist jeder jetzt mal da genau hinterlegt und so weiter. Und das ist natürlich schon die technische Grundlage für die Klarnamenpflicht oder für was auch immer. Und ich glaube halt, was mich auch so wahnsinnig macht an der Debatte ist, dass diese Frage von diesen technischen Grundlagen und diesen Abgrenzungen der staatlichen Macht auch durch solche Faktoren überhaupt nicht gesehen wird, sondern man immer sagt, na, wir leben doch in einem liberalen Rechtsstaat, warum sollte man denn da nicht seinen Personalausweis angeben, ja? Also, oder warum sollte denn der Staat nicht mal in deine Chats reingucken, wenn du keine Kinderpornos verschickst, ist doch alles gut. So wird ja immer argumentiert.
Genau, genau.
Obwohl natürlich eigentlich so die ganze Erfahrung ist, ja, wenn man so versucht, dieses komplizierte Konstrukt liberaler Rechtsstaat irgendwie aufrechtzuerhalten, dann geht es immer darum, möglichst viele so Barrieren einzubauen, dass überall irgendwie dann doch die Freiheit gewährleistet wird. Da kann man sich nicht darauf verlassen, dass im Endeffekt dann der Bundeskanzler ein liberales Herz hat. Also so funktioniert es ja nicht.
Absolut richtig. Man vergisst auch immer wieder gerne, dass der Rechtsstaat den Bürger vor dem Staat schützt. Und es geht nicht darum, den Staat zu schützen oder die Schutzfunktionen des Staates gegenüber dem Bürger da festzuschreiben. Das Schlimme ist, dass das Argument, das Sie gerade nochmal gebracht haben, das von Seiten der Regierung natürlich dann auch gebracht wird, dass das leider Gottes den meisten Leuten einleuchtet. Ja, also die Naivität, mit der ich an die Sache herangegangen bin, wie ich es gerade geschildert habe, ist natürlich die Naivität der meisten Leute, die sagen, ja, wenn du nichts zu verbergen hast, warum willst du dann nicht erstens deinen Namen nennen und zeigen, hier, das ist mein Personalausweis, das bin ich, bin so und so alt und was auch immer. Ja, die meisten Menschen kommen nicht so weit, gerade weil sie anderes zu tun haben, als über Kommunikationsmedien nachzudenken und über die Rechtsstaatlichkeit. Die meisten Menschen kommen nicht dazu zu begreifen, dass es sich hier um das handelt, was die Amerikaner Slippery Slope nennen, also eine Art Abhang, den man allmählich hinabrutscht. Also man verliert immer mehr an Distanzen zum Staat, Sicherungsmechanismen, die Sie gerade zu Recht beschrieben haben, und man rutscht immer tiefer in die Abhängigkeit vom Staat. Man wird ja zum gläsernen Bürger und im Grunde hat jeder Mensch ja so etwas wie Privatsphäre und das macht gerade seine Bürgerlichkeit aus und es macht auch, wenn Sie so wollen, sein eigenes Leben, seine Identität aus. Und diese Privatsphäre wird immer weiter ausgehöhlt. Ja, also der Staat hat ein massives Interesse als autoritärer Staat, der immer weiter in Richtung Despotismus treibt, immer mehr herauszufinden über die Bürger. Was man im wirtschaftlichen Zusammenhang ja schon seit Jahrzehnten macht, indem man irgendwelche Muster und Pattern, Kaufpatterns, kennt jeder, der bei Amazon kauft oder was auch immer, Kunden, die das gekauft haben, aber haben auch das und das gekauft, ja, so würde man gerne auch in der Politik sagen, Kunden, die das gewählt haben oder die diese Meinung äußern, die äußern auch die und die und die Meinung. Ja, dann könnte man solche politischen Patterns und Muster von den Bürgern erstellen, was man sicherlich auch schon tut, soweit das geht. Ja, und das heißt Ende der Privatsphäre, Ende des Kerns von Bürgerlichkeit und Ende des fundamentalen Schutzes des Rechtsstaats, nämlich des Schutz des Bürgers gegen den Staat.
Ja. Das ist, glaube ich, vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt. Das ist eine Frage, die in Deutschland leider diskreditiert ist durch das schlimme Wort Datenschutz. Mhm. Ja, also weil wenn man das Wort Datenschutz hört, dann sieht man vor sich so absolute Korinthenkacker, die dann so, und wir müssen alle Cookies auswählen, wenn wir eine Website öffnen und so diesen ganzen Quatsch. Das ist leider dadurch total diskreditiert, aber eigentlich ist ja diese Frage tatsächlich, wie Sie es gesagt haben, der digitalen Privatsphäre, würde ich sagen, so das absolut oder eines der absoluten Kernthemen, die auf uns zukommen und was, glaube ich, auch viele noch gar nicht so verstanden haben. Das ist allein ja schon die Frage, dass wir, also jetzt gerade auch sozusagen in meiner Generation, unser ganzes Leben in Chats ja dokumentiert ist, wenn man so will. Ja,
absolut,
also seit ich 16 bin, sind alle Interaktionen und so weiter ja nachvollziehbar, nachgewiesen und so weiter. Und es findet alles über diese Chats statt.
Richtig, genau. Ja.
Das heißt, wenn man einen Menschen hat und man hat nun alle seine Chats, und das ist ja, worauf Chatkontrolle sozusagen so der erste Hinweis, man hat alle seine Chats, dann hat man ein Ausmaß an Einblick in die tiefste Privatsphäre dieses Menschen, die es früher niemals gegeben hätte, weil es ja nicht dokumentiert ist, was man am Stammtisch sagt oder im Schlafzimmer tut oder wenn man telefoniert.
Absolut, ja.
Und es ist alles dokumentiert, für immer. So. Und der Kampf um die Privatsphäre von dem ist so essentiell, weil wenn diese Privatsphäre aufhört, sondern wenn es tatsächlich irgendwie möglich ist, an diese Chats zu kommen, dann ist jeder, wirklich jeder Mensch zu vernichten.
Ganz
das ist einfach die Wahrheit, ne? Da kann man sagen, ich habe ja nichts zu vermelden. Nein. Wenn jeder Mensch, die gesamte Kommunikation eines Menschen privatester Natur öffentlich werden würde, ist jeder Mensch sofort vernichtend.
Absolut wahr, ja. Also das ist tatsächlich die nächste Stufe, wenn Sie so wollen, dieses despotischen Eindringens in den Bürger. Denn man könnte ja sagen, okay, wenn es denn so ist, verzichte ich eben auf meine öffentlichen Äußerungen zu politischen oder gesellschaftlichen Themen. Ich schließe meinen X-Account oder na gut, ist schade, aber ist nicht so schlimm. Könnte ich persönlich auch sagen, wäre keine Tragödie, wenn ich da mich nicht mehr über X äußern könnte. Aber das, was Sie jetzt gerade erwähnen, das ist ja eine viel schärfere Dimension, die das Ganze hat und deshalb Chatkontrolle wirklich das Schlüsselthema jetzt, heute und in Zukunft. Denn da geht es wirklich um die Privatsphäre. Und wenn wir zurückdenken an die Begründung des modernen Staates durch Thomas Hobbes, dann hat Hobbes zwar gesagt, jawohl, wir wollen, dass öffentliche Äußerungen konform sind mit dem, was der Staat für richtig hält. Ich sage es jetzt mal ganz grob, Hobbes ist ein bisschen subtiler als das, was ich jetzt gerade sage. Aber so etwa sagt er, der moderne Staat, der braucht auch so eine Art souveräne Kontrolle über die öffentlichen Äußerungen seiner Bürger. Aber Niemals darf die Privatsphäre der Bürger vom Staat angegriffen werden oder berührt werden. Das heißt also, man hat die bürgerliche Privatsphäre immer geschützt im modernen Staat, auch wenn man vielleicht autoritär Zugriff verlangt hat auf die öffentlichen Äußerungen. Ja, das sind Dinge, die man auch bei Kant noch findet. Kant, der unterscheidet bei einem Professor beispielsweise, was sagt der Professor zu seinen Schülern? Das muss kontrolliert werden. Aber was schreibt er in seinen Aufsätzen? Das ist ihm völlig freigestellt. Also wohlgemerkt unter unserem absoluten Herrscher, ja, ist schlechthin, eine, wie ich finde, fundamentale Unterscheidung, ja, zu sagen, selbst dann, wenn es vielleicht gute Gründe gibt, dass der Staat kontrolliert, wie öffentliche Diskurse ablaufen. Also meines Erachtens gibt es dafür keinen guten Grund, aber nehmen wir es mal an. Selbst dann müssen die privaten Äußerungen, also Chats, würde man heute sagen, absolut privat bleiben. Da darf es keinen Grund geben, einzugreifen. Und was der Staat dann vorbringt, sind ja meistens Argumente wie, ja, wir wollen Kriminellen auf die Spur kommen, die Clans sprechen sich in Chatgroups ab oder so irgendetwas in dieser Art. Aber das ist natürlich alles nur Vorwand. Ja? Der gläserne Bürger, das ist der Traum, also wirklich Friedrich Merzens Traum, ich will die Namen wissen.
Namen wissen, ja. Ja, und ich meine, das ist einfach durch diese technischen Neuerungen ist es ja auch erstmal da, es liegt ja erstmal daran begründet, das würde ja meines Erachtens die Gesellschaft oder wird es sowieso total verändern. Also auch wenn man jetzt den Staat mal rausnimmt, ist es ja schon enorm, dass sozusagen, und das sehen wir auch an vielen dieser Skandale, dieser, gerade diese auch Sexskandale, die laufen ja so ab, dass man dann nach 5 Jahren veröffentlicht dann eine Seite die Chatverläufe. Ja, und das ist ja in den allermeisten Fällen, ja, oder denken wir an diese Döpfner-Nachrichten, ja, so, ja? Ja, please pushe die FDP und so, ja? Wo man dann sagt, ja, okay, das sind irgendwelche Nachrichten, die jemand besoffen nachts irgendwie halt mal so rausgehauen hat. Und wenn man jetzt alles nimmt, was man nachts irgendwann mal betrunken gesagt hat und das 5 Jahre später gegen einen aus dem Kontext gerichtet richten kann, dann ist ja allein schon sozusagen aus diesem Veröffentlichungspotenzial. Also wie gesagt, das ist ja richtig dystopisch eigentlich, ja, weil es ja so, man wird eigentlich dazu genötigt, sich nur noch wie eine öffentliche Person zu verhalten und alles zu überdenken und so weiter.
Ganz genau.
Und darauf läuft es aber wirklich hinaus. Und wenn das jetzt vom Staat noch sozusagen dazukommt, diese ganze Komponente, dann da muss man, glaube ich, wirklich sagen, dann fällt eben diese Privatsphäre, wie wir sie gerade so kennen, als so was ganz Natürliches, das fällt völlig in sich zusammen. Also dass man eigentlich nur noch als öffentlicher Mensch nach draußen auf die Straße tritt oder in die digitalen Räumen.
Ja, eigentlich nicht nur draußen auf der Straße, sondern auch zu Hause im Grunde. Ja. Die nächste Stufe, die man dann noch erreichen könnte, wäre überall abhören, was die Leute in der Privatsphäre alles so austauschen, also in der Familiensphäre-Situation. Ja, also es ist eindeutig so, dass die alles entscheidende Trennung zwischen privat und öffentlich unterlaufen wird. Und damit ist bürgerliches Leben nicht mehr möglich. Ja, also wenn Sie nicht mehr diese Möglichkeit haben, aus, wie sagen die Engländer, my home is my castle, also aus der Befestigung Ihres Hauses, die man ja auch dadurch zerstören kann, dass man Hausdurchsuchungen macht, aus irgendwelchen Äußerungsdelikten heraus. Wenn Sie dieses Castle, diese Burg nicht mehr haben, können Sie keine bürgerliche Existenz mehr führen. Und leider Gottes gibt es mittlerweile sehr viele politische Kräfte, die das gar nicht mehr wollen, dass es so etwas wie Bürgerlichkeit gibt. Ja, die Bürgerlichkeit selber wird angegriffen. Das ist etwas, was, wenn Sie so wollen, den totalitären Plänen vieler politischer Kräfte im Weg steht. Ja, ähnlich wie die Demokratie vielen mittlerweile im Weg steht bei der Vollendung ihrer wunderbaren Utopien oder totalitären Fantasien. Ja, das ist der eigentliche Kampf und man kann ihn an der einfachsten und klassischsten aller Unterscheidungen festmachen, nämlich privat und öffentlich. Ja. Wird das nicht mehr gewährleistet, wird das angegriffen, steht die gesamte bürgerliche Gesellschaft zur Disposition.
Ja, und also ich zum Beispiel, wenn Sie jetzt dieses Beispiel der Durchsuchung ansprechen, dann geht es erstmal die Frage, was passiert da eigentlich? Ich finde sozusagen vom Symbol her, ist es ja eben tatsächlich dieser Einbruch ins Private, in das Zuhause, dieses Gefühl, ja, in mir, bei mir zu Hause kann ich ja machen, was ich will, das ist meins. Dieses Gefühl wird ja so existenziell angegriffen dadurch, und zwar nicht nur beim Betroffenen, sondern ja auch bei jedem, der das mitkriegt. Und dieses, Ja, also ich meine, man könnte auch, finde ich, darüber nachdenken, inwiefern das natürlich auch folgerichtig sozusagen der herrschenden Ideologie gegenüber ist, dass genau dieses Privatleben eigentlich als solches, also der Bürger als Privatmensch, wo er eigentlich die moralischen Konventionen und was weiß ich, was es alles gibt, so ein bisschen ablegen kann, dass das eigentlich nicht mehr sein darf, sondern dass man eben auch im Privaten sozusagen den hohen moralischen, woken Ansprüchen und so weiter von allem genügen muss.
Ja. Absolut wahr. Dann wäre man wahrscheinlich auch nicht mehr toxisch als Mann, ja. Und wäre ein neuer Mann und ein neuer Mensch. Und darauf läuft's hinaus. Es ist diese alte, ursprünglich wohl kommunistische Idee eines neuen Menschen. Also er wird, Bertolt Brecht hat den Begriff gebracht, ummontiert. Ja. Ja, wir müssen die Menschen ummontieren. Und es gibt leider Gottes wieder sehr, sehr viele Leute, die auf diesem Bertolt Brecht-Trip sind. Die wollen uns ummontieren, sie wollen neue Menschen machen. Menschen, die, wenn sie es wollen, auch gar keine Innerlichkeit mehr haben, die sie gegen die politische Öffentlichkeit mal mobilisieren könnten oder auch kein Rückzugsgebiet mehr in ihrer Privatsphäre haben, um sich herauszunehmen aus einer ja vielfach auch unerträglich gewordenen politischen Welt. Ja, all das steht auf dem Spiel.
Ja, das ist also, genau, es ist eigentlich wirklich der neue Mensch, der natürlich dadurch provoziert werden soll, durch die Abschaffung eigentlich dieser Bürgerlichkeit, also der Privatsphäre. Und es ist aber auch, finde ich, so, wenn man über solche Themen redet, auch über diese Einbrüche in die Privatsphäre, es ist auch, wie sagt man, also es ist auch gesellschaftlich irgendwie verloren gegangen, dass man mit so einer gewissen, mit so einem gewissen Verständnis auf die Menschen guckt und sagt, na ja, was habe ich alles schon mal gesagt?
Ja, ja, ja.
Nachts betrunken, was haben wir denn alles schon so gemacht und gesagt und so weiter? Sondern man blickt auf die Dinge quasi mit sozusagen dieser prototypischen Doppelmoral immer aus aus der Perspektive der absoluten Moral und erhebt sich darüber und sagt, nein, also sowas würde ich ja niemals machen oder twittern oder sagen und so weiter. Und das ist ja das ist eigentlich das Ende der Privatsphäre, wenn wir überhaupt nicht mehr in der Lage sind, da so einen gewissen lockeren Umgang zu finden und zu sagen, lass doch den zu Hause machen, was er will.
Vor allen Dingen ist es ja für immer noch herrschende Kräfte hier, bedeutende Politiker unserer Zeit, ein einziger Segen, dass ihre Chatverläufe aus ihrer maoistischen Zeit beispielsweise nicht mehr existent sind und dass man nicht weiß, was sie damals so geplaudert haben, nicht nur zu Hause privat, sondern auch in ihren Chatgroups, die damals sich noch ganz real in irgendwelchen Kneipen gefunden haben. Ich glaube, würden Sie daran sich erinnern, wie Sie richtig gesagt haben, was ich in meiner naiven, dummen Jugend so alles hinausgeplaudert habe, und das gilt ja fast für alle Menschen. Ja, wenn man das dann eben mobilisieren kann gegen jemanden, gegen die Existenz einer Person, die gereift ist, die in ganz anderen Weltzusammenhängen auch schon andere Lebenserfahrungen gemacht hat, dann ist das eine Technik der Vernichtung dieser Existenzen, die beliebig angewandt werden kann, denn es gibt wahrscheinlich niemanden, der nicht diese finsteren Geheimnisse in seiner Jugend oder in seiner Entwicklungszeit hätte.
Ja, nein, das ist ja die absolut, ich finde das ja quasi die Formel des sozusagen totalitären Denkens, eben dieses, ja, wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich ja nicht beschweren.
Ja. Genau meine Meinung.
Weil eigentlich jeder Mensch ja was zu verbergen hat, hoffentlich.
Ja, sehr wahr.
Kommen wir zu unserem dritten Thema. Frank-Walter Steinmeier hat in einer fast schon revolutionären Art und Weise als Bundespräsident die Nahost oder den Iran-Krieg kritisiert, ihn als völkerrechtswidrig attackiert. Und da muss man jetzt sagen, ausgerechnet Frank-Walter Steinmeier.
Man muss aufpassen, dass man unterhalb der Strafbarkeitsschwelle bleibt mit dem, was man dazu
das
sagt.
Das rettet einen aber heutzutage nicht mehr.
Ja, das auch. Trotzdem muss man es versuchen. Ich meine, unbezweifelbar hatte Steinmeier allerbeste Kontakte zu den Mullahs, um es mal vorsichtig zu formulieren. Also berühmt geworden sind auch seine Jubiläumsadressen an die Mullahs, Lob ihrer großartigen Arbeit, die sie da geleistet haben nach dem Sturz des Schah-Regimes und. Also man könnte das sicher zurückverfolgen bis in Steinmeiers maoistisch-revolutionäre Zeit, die ja wahrscheinlich auch zusammenfällt mit dem Beginn der großen Studentenbewegung, die ja sich nicht umsonst entzündet hat an Schah-Besuch. Ja, der Kampf gegen den Schah, gegen das Schah-Regime, war ja eine Initialzündung, außer dem Vietnamkrieg, also eine Initialzündung der Studentenbewegung, in die man ja Steinmeier ohne Zweifel einrechnen kann. Und ja, das ist also schon mal ein faszinierender Fall von Kontinuität, von politischer Kontinuität, die sich da zeigt. Was nun den Vorwurf gegen Amerika und Israel betrifft, es sei völkerrechtswidrig, dann ist das einerseits offenbar eine Konvention, auf die sich die Bundesregierung auch geeinigt hatte, denn das Gleiche hat man ja auch von unserem Außenminister Watefuhl gehört, es sei also völkerrechtswidrig. Viele andere haben das nachgesprochen. Aber da wäre eben die Frage, womit haben wir es da eigentlich zu tun, wenn wir vom Völkerrecht reden? Das Völkerrecht war ja eine grandiose Idee. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das wieder aufgenommen. Es gab immer schon das sogenannte Jus Publicum Europaeum. Das war schon das europäische Völkerrecht. Vor allen Dingen nach den Konfessionskriegen im 17. Jahrhundert entwickelt Westfälischer Friede und ähnliches mehr. Also da gab es eine lange Tradition, aber was war der Witz bei der ganzen Sache? Das waren Mächte, Nationen, die sich oft kriegerisch gegenüberstanden, die aber in sich, wenn sie so wollen, integer waren, die in sich auch eine gewisse Plausibilität und Identität hatten und die vor allen Dingen sich gegenseitig anerkennen konnten, obwohl sie auch feindlich zueinander standen. Das kann man sich heute nur noch schwer vorstellen, dass wir also, wenn Sie so wollen, bis zur Schwelle des Ersten Weltkriegs es bei kriegerischen Auseinandersetzungen, zumindest im Westen in Europa, mit Mächten zu tun haben, die ihren Feind anerkannt haben als Feind. Also ihn nicht verteufelt haben, ihn nicht zu Unmenschen gemacht haben, ihn nicht dämonisiert haben. Das kam erst mit den Weltkriegen. Und da, vor diesem Hintergrund, konnte sich so etwas wie Völkerrecht ausbilden. Ja, also wenn Sie so wollen, von souveränen Nationen. Aber wenn Sie heute mal gucken, da wo die großen Töne gespuckt werden, ad Völkerrecht, etwa bei der UN, dann haben Sie es überwiegend oder zum großen Teil mit Schurkenstaaten zu tun. Ich übernehme gerne diesen Ausdruck der Amerikaner. Das sind zum großen Teil Schurkenstaaten, die sich dann auch in den entsprechenden Kommissionen ganz oben an der Spitze profilieren können. Und da dann von Völkerrecht zu reden, ist wirklich absurd. Nicht? Also in vielfacher Hinsicht sind diese Gebilde, die sich mit gutem Grund und mit guten Motiven nach dem Zweiten Weltkrieg gebildet haben, wo man sagen könnte, wir müssen Schluss machen mit dem Krieg, das darf überhaupt nicht mehr zu Kriegen kommen. Wir müssen aber auch Schluss machen mit der Dominanz einzelner Nationen, sondern es muss da Gleichberechtigung erreichen. Das waren alles großartige Ideen, geboren aus dem Trauma der beiden Weltkriege. Aber wir haben es heute mit einem vollkommen veränderten Verhältnis zu tun, dass wir nämlich oft meinen und auch, wie ich finde, moralisch zu Recht meinen, man müsse eingreifen in das, was irgendwo in der Welt geschieht, weil es unmenschlich ist, was dort passiert, weil es mit keinen zivilisatorischen Normen vereinbar ist. Aber dann wäre wieder die Frage, ja, ist das denn völkerrechtlich möglich? Nein, es ist nicht völkerrechtlich möglich. Es wäre ein Interventionskrieg, den man seinerseits wieder rechtfertigen müsste, sodass wir Schlusssatz von meiner Seite zu diesem Thema, sodass wir im Grunde sagen müssen, wir werden immer hin und her gerissen zwischen längst überholten Vorstellungen völkerrechtlicher Korrektheit und der dringenden Notwendigkeit, irgendetwas gegen unmenschlichste Verhältnisse in der ganzen Welt zu tun. Manchmal tun wir es. Denken Sie an den Kosovo-Konflikt zurück oder jetzt an den Ukraine-Krieg. Die Ukraine gehört nicht zur NATO, sie gehört nicht zur EU. Wieso greifen wir da überhaupt ein oder wieso machen wir da irgendetwas? Ja, wir tun es, weil, und dann gibt es gute Motive, aber die sind auch nicht vom Völkerrecht gedeckt. Kurzum, diese Vokabel Völkerrecht und alles, was damit assoziiert ist, passt so, wie es kodifiziert worden ist, nach dem Zweiten Weltkrieg vor allen Dingen, nicht mehr in unsere Zeit. Deshalb ist es heuchlerisch, dieses Argument zu bringen, sondern wir müssten ganz anders an die Dinge herangehen. Vor allen Dingen auch wieder, mit dem allernaheliegendsten Überlegung, nämlich wie stehen wir dazu? Also was bringt das für uns? Was hilft das uns? Was können wir realistischerweise tun? Also tatsächlich wieder die eigene Perspektive auf Weltprobleme zu entwickeln und sich diese Überlegung nicht abnehmen zu lassen von internationalen Institutionen, vor allen Dingen UN-Organisationen, die längst in der Hand von Schurkenstaaten sind.
Ja. Ja, das ist, glaube ich, ganz entscheidend, dass man auch diese Perspektive verlieren muss nach dem Motto, ja, die Welt liegt ja uns eh zu Füßen, wir können mit der Vogelperspektive ganz moralisch, sondern dass es eben diese eigene Perspektive wieder braucht, und zwar eine eigene Perspektive sowohl im Sinne der unserer Interessen, aber auch im Sinne sozusagen unserer Werte, ja, oder unserer Betrachtung der Welt, wie auch immer. Entscheidend ist ja trotzdem nochmal diese Figur Steinmeier, dass er das nun ausgerechnet sagt. Einerseits kann man sagen, ist es nicht hochgradig anmaßend, dass der Bundespräsident, der eigentlich zur Neutralität und allem Möglichen verpflichtet ist, nun sich da so exponiert. Aber das sei mal geschenkt. Frank-Walter Steinmeier, dass der Mann sich eigentlich überhaupt noch traut, nicht zurückgetreten zu sein, ist ja schon ein Thema für sich. Ja. Aber gerade in der Außenpolitik gibt es ja keinen Politiker, der so beispiellos daneben gelegen hat in allen Fragen unserer Zeit. Beim Iran, bei Israel, bei Russland. Wir erinnern uns an das Lavrov, an das liebevolle Lavrov-Streicheln im Vorbeigehen. Ja. Frank-Walter Steinmeier war bei allen Fehlentwicklungen dabei. Gerhard Schröder, Wandel durch Handel, das war alles Frank-Walter Steinmeier. Und beim Iran, das ist eben, finde ich, auch was bei dieser ganzen Debatte so ausgeklammert wird, wie auch immer man zu diesem Krieg steht. Die Frage ist ja, wie kann man dieses Problem, dass die da Atombomben bauen wollen und so weiter, lösen? Und dieses Problem, da reden jetzt Leute, die jetzt, sage ich mal, nicht völlig in einer Parallelwelt leben, ja schon mal mindestens seit 10 Jahren darüber, jedenfalls auch Donald Trump und so. Und es war nun ausgerechnet ja diese Regierung, Angela Merkel mit Frank-Walter Steinmeier, die mit allen Mitteln versucht hat, diese Politik von Donald Trump zu unterlaufen, irgendwie die Iraner daran zu hindern, diese Atombombe zu bauen. Die haben sogar die Sanktionen der Amerikaner mit Hilfskonstruktionen umgangen, damit der Iran doch weiter irgendwie am internationalen Handel teilnehmen kann. Und immer dann diese Vorstellung des Iran-Deals, ja, weil so ein Islamist, dem kann man natürlich super Deals machen, der hält er sich auch dran, wenn er sich nicht kontrollieren lässt. Also Frank-Walter Steinmeier, kurzum, etwas zugespitzt würde ich sagen, hat jahrelang dafür gekämpft, dass dieses Problem nicht gelöst wird, sodass wir jetzt so richtig in den Brennnesseln sitzen. Und jetzt spuckt er noch moralische Töne, also das ist schon wirklich bemerkenswert.
Ich kann es nicht besser formulieren, als Sie das jetzt gerade getan haben. Was mich seit vielen Jahren rätseln lässt, ist, dass er immer noch gestützt wird. Und zwar nicht nur von den eigenen Parteigenossen, sondern auch von der CDU. Wenn ich mich recht erinnere, war es sogar die CDU, die vorgeschlagen hat, Steinmeier wiederum zum Präsidenten unserer Republik zu machen. Das können Machtkalküle gewesen sein, die da eine Rolle gespielt haben. Aber ich glaube, es geht vielen, vielen Menschen so, mir auch, dass man sich seit vielen Jahren schon schämt, durch ihn in der Welt repräsentiert zu werden. Das darf man hoffentlich sagen, ohne die Strafbarkeitsschwelle überschritten zu haben.
Delegitimierung ist das
da. fast alles, was man da wahrheitsgemäß sagen würde, delegitimiert eigentlich. Aber es ist, sagen wir, unendlich traurig. Wir sind allerdings mit vorzeigbaren Präsidenten nicht gesegnet gewesen. Also wer fällt einem da schon ein? Man muss schon zurückdenken, fast an Weizsäcker, um da jemanden zu finden. Wolf war eine einzige Peinlichkeit. Man könnte es im Grunde noch toppen, indem man Frau Merkel zur Nachfolgerin von Steinmeier macht, was ja einige tatsächlich schon angeregt haben. Ja, wie kommt das? Dieser vollkommen fehlfunktionierende außenpolitische Kompass. Wir sind außenpolitisch so desorientiert, um es vorsichtig auszudrücken, in jede Richtung, in Richtung Amerika, also sich mit Amerika verderben, scheint der Lieblingssport der deutschen Spitzenpolitiker zu sein. Russland nicht als politisches Problem zu betrachten, sondern als den Teufel und Dämon. Das ist auch, glaube ich, nicht Politik, wenn man das macht. Ähnlich wie man ja auch Trump gerne dämonisiert. Dann Solidaritäten, eben wie mit den Mullahs im Iran, wo man nur den Kopf schütteln kann. Eine Israel-Politik, die gipfelt in den wirklich skandalösen Äußerungen des bisherigen Botschafters Seibert in Jerusalem, der jetzt Gott sei Dank abgelöst worden ist. Man kann über all das nur Kopfschütteln. Also die Außenpolitik der Bundesrepublik ist eine einzige Katastrophe. Und ich glaube, alle in der Welt schütteln auch den Kopf über uns. Die Anmaßung von Merz, Führer von Europa zu sein. Ich würde gerne mal hinter den Kulissen sehen und hören, was die anderen dazu sagen, vor allem Macron.
Ja. Was ich an Steinmeier so faszinierend dann wiederum finde, ist ja diese Dreistigkeit, mit der er das macht und sich dahin stellt. Also da muss ich sagen, da schüttle ich schon so ein bisschen den Kopf und frage mich, also das muss man auch erstmal drauf haben, aber das ist auch wiederum so typisch für diese deutsche Außenpolitik, die gegenüber ihrer eigenen Fehleinschätzung völlig ignorant ist. Also das am nächsten Tag schon wieder vergessen hat. Und das prägende Erlebnis war ja 2022. Also wo es sofort gekippt ist von denjenigen, die das alles verbockt haben, die der Ukraine niemals irgendwelche Waffen geben wollten, was ja Donald Trump im Übrigen getan hat, die alles blockiert haben, die das immer heruntergespielt haben, die und so weiter, Minsk 2 und was Angela Merkel alles für tolle Errungenschaften für diese Welt produziert hat. Das wurde von einem Tag auf den anderen vergessen und plötzlich haben wir nur noch diese der völkerrechtswidrige Angriffskrieg und die AfD ist ja ganz schlimm, die wird ja von Putin bezahlt und so weiter und so weiter. Und also das ist einfach gekippt, aber dieses, was wir vorgestern gesagt haben, ist völlig egal. Mhm. Ja? Ja, ja. Und schuld sind immer die anderen und wir selber nehmen auch gar keine ernsthafte Perspektive in der Welt ein. Also wir sagen ja auch nicht, so lösen wir jetzt den Ukraine-Konflikt oder so lösen wir jetzt das Nuklearproblem im Iran, sondern wir sagen ja nur so, macht ihr mal und wir erzählen euch dann hinterher, wie das mit dem Völkerrecht ist. Und was wir selber alles so gemacht und verbockt haben, ist uns alles schon wieder, also das finde ich halt an dem Steinmeier, also, weil eigentlich müsste man doch sagen, wer so gescheitert ist, wer so völlig gegen die Realität geredet hat sein ganzes Leben lang, der müsste doch einfach schweigen,
Müsste nicht auch Frau Merkel schweigen?
Ja, auf jeden Fall.
Aber jetzt lassen Sie die...
Aber da wird ja sogar noch die Erzählung aufgemacht, ja, aber Angela Merkel hätte es ja den Ukraine-Krieg gar nicht gegeben. Ja, erzählen ja jetzt manche.
Genau. Also ich glaube, Sie könnten sehr viele Spitzenpolitiker Revue passieren lassen mit derselben Frage. Und offensichtlich funktioniert das Vergessen. Und Sie setzen auf Vergessen. Also niemand doller als Friedrich Merz, ja, also der drauf sitzt, dass man schon einen Tag später alles vergessen hat, was er gesagt hat. Ja, nein, es ist tatsächlich so. Ich glaube, diese Spitzenpolitiker gehen davon aus, dass das, was sachlich passiert, was sie sagen zur Sache, eigentlich keine Rolle spielt, sondern dass sie Emotionen entweder für sich gewinnen oder als gegnerische Emotionen ignorieren können, und dass sie im Grunde nur mit ihrer emotionalen Präsenz wirken oder eben nicht wirken. Und dass man Vertrauen in sie hat oder nicht. Und vor allen Dingen, dass man auch nicht mehr weiß, was sie entschieden haben. Sie wissen das sehr, sehr gut. Sie haben das aufgearbeitet. Warum? Weil das ihr Job ist, sich um Politik zu kümmern. Aber ich denke, über 90% der Bevölkerung haben das längst vergessen. Sie wissen das gar nicht mehr. Und sie können sich vielleicht noch nicht mal mehr dran erinnern an dieses Lavrov-Moment. Ja, dieses Bild müsste man für die Ewigkeit festhalten. Sondern heute geht natürlich fast jeder Mensch davon aus, ja, die SPD ist natürlich gegen Russland und Schröder ist ein unerklärlicher Rätselfall, der mit der SPD gar nichts zu tun hat. Ja. Schon immer war man gegen die Russen und gegen Putin.
Ja, das ist ja auch so ein ekelhaftes Phänomen, muss ich auch mal sagen, mit Gerhard Schröder. Also Gerhard Schröder absolut gescheitert in seiner Russlandpolitik, meiner meiner Meinung. Nur diese ganzen Politiker, die da heute rumlaufen, die waren ja alle dabei.
Ja, ja, klar.
Also Steinmeier und so weiter, das sind ja alles, selbst Klingbeil, das sind ja alles noch Schröder-Leute sozusagen. Ja.
Nur Schröder kriegt Geld.
Und, ja, aber ich meine, Schröder wird so hingehängt, wobei ich ja sagen muss, gut, Schröder finde ich dann wieder fast sympathisch, weil der ist halt einfach, der bleibt da einfach treu, dieser Linie. So, genau. Sagt er, ist mir doch scheißegal, ich erzähle das halt jetzt einfach weiter. Ja? Und die ganzen anderen, ja, und dann reden wir darüber, den aus der Partei auszuschließen. So, wie, also als ob damit dieses Versagen irgendwie aus der Welt zu schaffen wäre. Ja, naja.
Na, ich gebe Ihnen recht, wenn man im Grunde die SPD praktisch hier auf einer Platte hat und sie sich wesentlich nicht unterscheiden, die, die Politiker, die man da vor sich sieht, in der Frage etwa Russland, dann kann man sagen, kann man im Grunde nur zu Schröder halten, der dann wenigstens konsequent bleibt und sein Geld kassiert, das er da kriegt und das in aller Offenheit auch noch macht und ohne schlechtes Gewissen. Das hat dann wenigstens noch so einen gewissen Stil.
Das hat Stil, ja. Das hat noch eine gewisse, das ist noch der deutsche Macher. Ja. Alles klar. Das war Bolz und Mannhardt für diese Woche. Das letzte Mal aus diesem Studio. Sie finden uns übrigens auch bei Spotify, wenn Sie das interessiert, wenn Sie uns da lieber hören möchten. Ansonsten, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Vergessen Sie nicht, all das, was wir machen, gibt es kostenlos für jeden, dank Ihrer finanziellen Unterstützung. Also überlegen Sie doch vielleicht, ob Sie heute Freund von Apollo News werden wollen. Mit einem monatlichen Betrag unterstützen Sie uns da sehr. Ansonsten bis zum nächsten Mal.